Vor 2 Wochen haben wir uns gefragt, wir für Klabrugger hier im Gottesdienst, warum können wir einige Namen der Jünger nicht nennen, diese 12 Jünger? Andere schon, aber alle aufzuzählen ist ein bisschen schwierig. Die einfache Antwort ist, von 4 der 12 Jünger erfahren wir nichts außer ihren Namen. Da wird nur aufgezählt, der gehört dazu, der gehört dazu, der gehört dazu und der, also von 4. 3 weitere werden nur einmal erwähnt und nur 5 von den 12 werden mehrmals genannt. Und die sind uns ein bisschen näher. Also die, wenn ich gefragt hätte, sagt mal ein paar Namen, dann wären die 5 wahrscheinlich sofort gekommen. Simon, Jakobus, Johannes, Thomas und Judas. Diese 12 Personen, alle 12 hat Jesus nach einer Gebetsnacht ausgewählt und dann hat er sie ausgesandt in 2er Teams in die Städte und in die Dörfer in Galiläa mit der Botschaft, die hier auf der Folie steht aus Matthäus 10, das Himmelreich ist nahe. Das war die Botschaft, das sollten sie den Leuten sagen. Und diese Botschaft wurde unterstützt oder bestätigt durch Heilung der Kranken, sogar Aussätzige wurden geheilt, die als unheilbar galten. Sogar Tote wurden auferweckt, das wird uns nicht beschrieben, das wird uns, also in den Evangelien wird uns nur beschrieben, dass Jesus auferweckt hat, nicht die Jünger, aber hier steht, er gibt ihnen diese Vollmacht, auch Tote aufzuerwecken und Dämonen auszutreiben. Also alle 12 waren beauftragt zu diesem Dienst. Aber einer von diesen 12 war anders. Und über ihn sagt Jesus, Johannes 6, habe ich nicht euch die 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Denn dieser sollte ihn ausliefern. Und dann wird es nochmal betont, einer der 12 war das. Einer der 12. Mit diesem Jünger wollen wir uns heute beschäftigen, hauptsächlich, weil ich letzte Woche gefragt worden bin im Glaubenskurs. Judas hat doch Buße getan, ist er im Himmel? Darüber werde ich reden und auch über die andere Frage, die manchmal ein bisschen irritiert. Wie ist Judas eigentlich gestorben? Selbstmord oder war es ein Unfall? Werden wir nachlesen. Ich habe die Predigt so überschrieben. Judas dabei sein ist nicht alles. Judas war dabei, er war 3 Jahre dabei, ein Apostel, die Voraussetzung für einen Apostel, lesen wir in der Apostelgeschichte, musste von Anfang an dabei gewesen sein. Und der Anfang ist, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Da waren die 12 Apostel dabei, bis zu seiner Gefangennahme. Judas war einer davon. Also er hat nicht nur erlebt, was Jesus getan hat, sondern, Matthäus 10, er hat mit den anderen selbst geheilt, war für Leute ein Segen, war für Leute eine Hilfe. Wie kann sich jemand plötzlich so ändern und dann zum Verräter werden? Also gleich vorweg, ich habe nicht alle Antworten, aber etwas kann ich sagen, es war nicht plötzlich. Die Veränderung war nicht plötzlich. Also es war nicht so, dass Judas voller Hingabe an Jesus war und plötzlich hat er sich gegen ihn gewandt, sondern etwas Grundlegendes hat länger vorher schon nicht gepasst bei Judas. Es war ein falscher Grund für dieses Dabeisein. Er war dabei, diese 3 Jahre, aber er hat ein falsches Motiv gehabt, nämlich wegen seinem eigenen Nutzen. Die Belegstelle dafür, Johannes Kapitel 12, ab Vers 3, das ist ja eine ganz bekannte Geschichte, da nahm Maria 1 Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße, trocknete sie mit ihren Haaren, das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Jetzt kommt einer von seinen Jüngern, Judas Ischariot, der ihn später auslieferte, sagte, warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Und das hört sich gut an. Ja, da könnte man denken, die Armen liegen auf seinem Herzen, die sind ihm wichtig. Aber dann schreibt Johannes diesen wahren Grund, warum Judas das sagt, Vers 6. Das sagt er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. $300, das wissen wir in der Regel nicht auf Anhieb, was das wert ist. Das war etwa der Jahresverdienst eines Arbeiters damals. Kevin, wie viel verdienst du nochmal im Jahr? Ja, brauchst du es nicht sagen, aber eben so viel, denkt dran, wie viel ihr im Jahr verdient. Und so viel war diese Salbe wert, dieses Öl wert. Also wenn man vom Durchschnittsverdienst eines Arbeiters ausgeht, so um die 30.000 Euro. Und dann steht da ganz einfach dieser Satz, der so ungeheuer ist eigentlich. Das sagte er, weil er ein Dieb war. Das berichtet nur Johannes und nur an dieser Stelle. Und das ist wirklich unglaublich, oder? Einer von den 12 handverlesenen Leuten war ein Dieb. Also Jesus hat einen Dieb mit ausgewählt. Und er hat Interesse an den Armen vorgetäuscht, aber in Wirklichkeit ging es um seinen eigenen Nutzen. Er hätte zu gern von den 30.000 etwas in die eigene Tasche umgeleitet. Das Erste, was uns diese Passage sagt für unseren Gemeindealltag, ganz praktisch, glaube ich, ist, dass wir bei Geldangelegenheiten äußerst korrekt sein sollen. Also bei uns wird die Kollekte immer von 2 Personen gezählt nach dem Gottesdienst. Der Kassier muss jährlich eine Kassenprüfung über sich ergehen lassen. Und nicht, weil wir ihm misstrauen oder weil wir den Zählern misstrauen, sondern weil wir nicht mal den Hauch eines Zweifels dran lassen möchten, dass finanziell alles korrekt und sauber läuft. Ein zweiter Gedanke, der mir bei dieser Diebsgeschichte hier gekommen ist. Manchmal kann es sein, dass wir bei jemand in der Gemeinde denken, der dient jetzt nicht wirklich Gott, sondern der schaut auf seinen eigenen Nutzen. Hast du sowas schon mal gedacht? Kevin, ich schieße mich ein bisschen auf dich ein, weil du gerade hier vorne sitzt. Aber da brauchst du nicht antworten, ob du schon mal dran gedacht hast, sondern das, was mir wichtig ist, tu es nicht. Selbst wenn du es getan hast, verbietet dir selbst oder verbietet euch selbst solche Gedanken, weil das zerstört den Segen einer Gemeinde, wenn wir so übereinander denken. Weil wir können das gar nicht beurteilen, weil wir nicht reinsehen können in andere. Das ist allein Gottes Sache, der beurteilt es. Unsere Sache ist, das zu beurteilen, was wir tatsächlich beurteilen können, nämlich uns selbst. Auch da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Aber das liegt uns schon näher, uns selbst zu beurteilen, als andere. Warum bin ich dabei? An Judas sehen wir, es ist möglich, die ganze Zeit dabei zu sein. Es ist möglich, Karl, wie lange gibt es eure Gemeinde? Es ist möglich, seit 1958 dabei zu sein, aber scheinbar ist es möglich, aus den falschen Motiven sogar dabei zu sein. Und bei euch nicht, aber grundsätzlich ist es möglich, dass man aus falschen Motiven dabei sein kann, sehen wir an Judas. Wir können sogar eine Hilfe für andere sein, ein Segen für andere, und trotzdem können wir wie Judas ein falsches Motiv haben. Finanzielle Vorteile, wie bei Judas, das geht nicht, funktioniert nicht bei unserer Gemeindestruktur. Aber jemand könnte zum Beispiel in den Teenie-Kreis gehen, weil dort so hübsche Mädchen sind. Oder so taffe Jungs, so taffe Burschen, die da von ganz oben da runterspringen. Jemand könnte eine Gemeinde besuchen, weil alle so nett zu einem sind. Den Eindruck hat man, wenn man nur sonntags kommt. Das verliert sich im Laufe der Zeit erfahrungsgemäß. Ein bisschen. Jemand könnte sonntags mitgehen, weil man keinen Streit mit dem Ehepartner will oder mit den Eltern will. Oder aktuell etwas angesagt, jemand könnte in den Gottesdienst gehen, weil ihm die Musik so taugt. Alles Gründe, die nicht so schlecht sind, aber sie haben eins gemeinsam, es geht um uns. Es geht um uns und das ist bei Dienst für Gott der falsche Grund. Dabei sein ist nicht alles, sondern der Grund ist wichtig. Und der Hauptgrund, warum jeder Christ eine Gemeinde besuchen sollte, ist, weil sein Herr das so will. Nämlich er wohnt da. Die Bibel sagt, Gott wohnt in einer Gemeinde. Das ist auch was, können wir uns schwer vorstellen. Aber das sagt die Bibel, er wohnt mitten unter Leuten mit ihren Macken, mit ihren Schwächen, mit ihren falschen theologischen Ansichten. Gott hat sich das als Wohnung gewählt. Und dann will er, dass ich mit meinen Macken und mit meinen Schwächen und mit meinen falschen theologischen Ansichten auch da mit dabei bin. Und dass wir zusammen die Gemeinde bilden. Und uns darauf verlassen oder darauf hoffen, dass Jesus uns in den Himmel kommen lässt. Judas hat ganz offensichtlich ein falsches Motiv gehabt, und zwar ein massiv falsches. Er hat etwas gemacht, was Gott ausdrücklich verboten hat. Du sollst nicht stehlen. Wobei ich das immer wieder betone, Sünde ist nicht unser Problem, unser Hauptproblem. Ja, du kannst klauen oder lügen oder die Eltern nicht achten oder was auch immer. Das kann passieren, aber in dem Moment, wo Gott dich darauf hinweist, zum Beispiel jetzt in so einer Predigt, wo er dich darauf hinweist und wo du dann denkst, okay, in dem Punkt mache ich was, das gefällt Gott überhaupt nicht. Das wird ein Problem. Wenn wir dann nicht umkehren, wenn uns Sünde bewusst wird und wir in dem Moment nicht umkehren, dann ist es ein Problem. Und das war bei Judas. Er ist nicht umgekehrt und dann hat ihn die Liebe zum Geld, das hat sich ein bisschen durchgezogen durch sein Leben, diese Geldliebe. Die Liebe zu Geld hat ihn zu folgendem Verrat geführt, Lukas 22. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird, war nahe und die Hohepriester und Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Da fuhr der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zu den 12 gehörte. Judas ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten und beriet mit ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Da freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld zu geben. Er sagte zu, suchte nach einer günstigen Gelegenheit, ihnen sie auszuliefern, ohne dass das Volk es merkte. Das ist dieser zweite Schwerpunkt, den ich in diesem Text gesehen habe. Sünde schafft freie Einfahrt für den Satan. Vers 3, da fuhr der Satan in Judas. Und das sagt uns die Bibel an einigen Stellen, dass der Teufel nur darauf wartet, dass er so ein Einfallstor bei uns findet. Er wartet darauf, dass er bei uns Unheil anrichten kann oder dass er durch uns Unheil anrichten kann. Wir sollen das verhindern, indem wir wachsam sind und indem wir Widerstand leisten. Und beides hat Judas nicht gemacht. Bei Judas hat der Teufel leichtes Spiel gehabt. Seine Sünde, diese Diebstähle, diese Veruntreuung, haben die Einfahrt frei gemacht. Sein Schwachpunkt, Geld, da hat der Teufel ihn geködert. Manchen ist Geld egal, aber sie haben eine Schwäche fürs andere Geschlecht. In dem Fall wird der Teufel schauen, ob er da nicht bei der Person ein Einfallstor hat. Manchen ist Geld egal und Sex auch, aber sie möchten gern über andere bestimmen. Dann kann das die Tür sein, durch die der Teufel ins Herz reinkommt. Das will ich uns bewusst machen, dass wir daran denken, wenn wir Sünde zulassen in unserem Leben, dann öffnen wir die Tür für den Teufel. Wenn wir Sünde bekennen und lassen, dann schließen wir diese Tür. Jesus sieht alle unsere Sünden und oft macht er es wie bei Judas. Er spricht die Sünde direkt an. Johannes 13, ab Vers 21, nach diesen Worten wurde Jesus im Geiste erschüttert und bezeugte: Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Also das letzte Abendmahl, er ist mit seinen 12 engsten Jüngern zusammengesessen und dann sagt er: Einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu, es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust von Jesus und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Als Judas den Bissen genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Warum hat Jesus nicht gesagt, als er gefragt wurde: Herr, wer ist es? Warum hat er nicht gesagt: Judas Ischariot? Warum hat er diese Sache mit dem Brot gemacht? Jesus hat den Grund vorher selbst genannt. Ein paar Verse vorher. Jesus sagte zu Petrus: Ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Und dann, Vers 18, ich sage das nicht von euch allen, also dass sie rein sind. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Der mein Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das ist ein Zitat aus Psalm 41, Vers 10. Das war eine Voraussage auf den Verrat von Judas. Und dieses Wort hat sich erfüllt, indem Jesus das Brot in Olivenöl getaucht hat, wie es damals üblich war, und den Bissen Judas gegeben hat. Und daran sehen wir, Gott sieht alles im Voraus. Wissen wir eh, hoffe ich. Aber lasst uns daran erinnern heute Morgen, lasst uns daran denken heute Morgen, Gott sieht alles im Voraus. Er hat es mit dem Brot, König David, 1000 Jahre vorher gesagt, bevor es dann eingetroffen ist. Also vor 3000 Jahren ungefähr hat David gelebt. Und Jesus wusste bei der Auswahl der Jünger, dass Judas klauen würde. Er hat zugelassen, ich weiß jetzt nicht, wie das war, dass er die Kasse bekommen hat. Vermuten mal, Jesus hat ihm ausdrücklich gesagt: Nimm du die Kasse, und hat gewusst, der wird das Geld veruntreuen. Er hat es gewusst. Und er wird ihn verraten. Er hat es gewusst. Ist Judas dann überhaupt verantwortlich dafür? Das war ja vorausgesagt. Jemand musste ihn ja verraten. Wie ist es eigentlich bei uns? Sieht Gott unsere Sünde, die wir begangen haben? Sieht er die Sünde, die wir morgen begehen werden? Sieht er sie im Voraus? Und wenn ja, sind wir dann überhaupt verantwortlich dafür? Die Bibel lehrt diese unglaubliche Tatsache, dass Gott sieht, was wir in der Zukunft tun werden. Psalm 139: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Und dann Vers 4. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Gott sieht alles voraus. Können wir uns nicht vorstellen. Ja. Gott hat den genauen Wortlaut, mit dem Judas diesen Deal mit den Schriftgelehrten perfekt gemacht hat, gekannt. Und trotzdem lag es an ihm, dass er es tatsächlich gemacht hat. Gott kennt unsere Worte, mit denen wir sündigen. Er kennt unsere Taten im Voraus und trotzdem sind wir verantwortlich dafür. Judas hat es nicht nur geplant, sondern hat es dann auch wirklich umgesetzt. Lukas 22, ab Vers 47, noch während er redete, siehe, da kam eine Schar Männer und der Judas hieß einer der 12. Der steht immer dabei in seinem Namen, weil das so so Ungeheuerliches. Ja? Einer von den 12 hat ihn verraten. Und der Judas hieß, einer der 12 ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus. Das ist dieser sprichwörtliche Judas-Kuss. Wenn man davon redet, dann meint man vorne herum freundlich, aber mit dem Ziel zu verraten. Wir können nur spekulieren, was sich Judas dabei gedacht hat. Ich habe ein paar Spekulationen gelesen, aber erspare sie euch. Auf jeden Fall scheint er fast wie benebelt gewesen zu sein, als er diese Sache gemacht hat, als er das abgeschlossen hat, als er das Geld dafür genommen hat. Und dann kam es zum Prozess und dann kam dieses Urteil, Kreuzigung. Und damit war der Nebel weg bei Judas. Er hat realisiert, was er getan hat. Matthäus 27, ab Vers 3, als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert. Sie antworteten, was geht es uns an, das ist deine Sache. Da warf er die Silberstücke in den Tempel, dann ging er weg und erhängte sich. Wieder die Frage, weil wir mit Geld damals uns ein bisschen schwer tun, 30 Silberstücke. Es ist ja schwierig, einen israelischen Warenkorb von damals nachzuempfinden. Was denkt ihr, war das viel Geld oder war es wenig Geld? 30 Silberstücke. Wurde Jesus wegen viel verraten oder wegen wenig? Traut sich niemand was zu sagen? Ja. Das hat ein Kommentator geschrieben, heute wären es 20 Euro. Das ist wenig. Ein anderer hat den Gegenwert mit 10.000 Euro angegeben. Das ist extrem schwierig. Silberstücke, da ist nicht so wie bei Denare, wo man weiß, wie viel ein Denar damals wert war, also umgerechnet in Arbeitskraft. Das ist bei Silberstücke nicht so. Meine Meinung tendiert eher zum zweiten Wert. Viel. Grund, kann sich jemand den Grund denken? Genau. Das ist, ja, das lese ich nachher gleich. Die hohen Priester haben um das Geld ein Grundstück gekauft. Ein Grundstück bekommt man nicht um 20 Euro bei uns. Da geht es schon Richtung 10.000 Euro. Jetzt wollen wir uns mit diesen beiden Fragen beschäftigen, die immer wieder gestellt werden. Wie ist Judas gestorben? Unfall oder Selbstmord? Wir haben hier die Aussage von dem Evangelisten Matthäus. Da warf er die Silberstücke in den Tempel, dann ging er weg und erhängte sich. Und jetzt lese ich noch mit, was dann passiert ist. Die hohen Priester nahmen die Silberstücke und sagten, man darf das Geld nicht in den Tempelschatz tun, denn es klebt Blut daran. Und sie beschlossen, von dem Geld den Töpferacker zu kaufen, als Begräbnisplatz für die Fremden. Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker. Also da steht deutlich, Vers 5, er erhängte sich. Von seinem Geld haben die hohen Priester den Blutacker gekauft. Und jetzt berichtet aber Petrus in Apostelgeschichte 1 etwas, was sich auf Anhieb eigentlich ein bisschen anders anhört. Apostelgeschichte 1, ab Vers 18, Judas erwarb einen Acker von dem ungerechten Lohn und stürzte vornüber und barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide quollen hervor. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakel Damach, das heißt Blutacker. Und da hört es sich wie ein Unfall an. Ist es ein Widerspruch? Da muss ich jetzt einen kleinen Exkurs machen. Also grundsätzlich wissen wir ja, die Bibel ist Gottes Wort. Also ihr werdet von mir nie hören, dass in der Bibel ein Fehler ist oder ein Irrtum oder ein Widerspruch. Und das will ich jetzt begründen. Klar ist, die beiden berichten vom gleichen Grundstück. Blutacker in beiden Fällen wurde mit dem Geld gekauft, das Judas bekommen hat. Und es war das Geld von Judas. Die Schriftgelehrten haben es nicht mehr zurückgenommen, hat ihm gehört. Und sie haben davon den Acker gekauft, aber es war sein Acker. Deswegen ist es legitim zu sagen, Judas hat diesen Acker erworben. Und Matthäus schreibt, Judas hat sich erhängt. Damit kann das, was Petrus erzählt, nur postmortem, also nach seinem Tod, passiert sein. Ist es denkbar, dass sein toter Leichnam, nachdem er sich erhängt hat, abgestürzt ist? Ich will einen kurzen Blick in die Kirchengeschichte mit euch tun. Was wisst ihr von der Kirchengeschichte? Wie wurde ein Selbstmörder begraben? In der Geschichte. Außerhalb, genau. Ich zitiere mal, auf der Synode zu Braga, das war 561, entschied man, den Selbstmörder zu exkommunizieren und ihn mit einem Begräbnis außerhalb der geweihten Erde zu bestrafen. Das wurde formal erst aufgehoben 1823 in der katholischen Kirche, formal aufgehoben, aber im Volksdenken war das immer noch drin und ist, glaube ich, auch heute noch drin, das sind Selbstmörder, dass man sich nicht ganz sicher ist, wird er im Friedhof begraben oder wird er irgendwo außerhalb begraben. So ist es in der katholischen Kirche, aber bei den Juden, und darum geht es hier, bei diesem Gedanken hier, bei den Juden galt eine ähnliche Regelung und die gilt heute noch in gewissen Kreisen. Wieder ein Zitat. Es gibt ja die halachische, also die traditionell orthodoxe Regelung, dass es für so jemanden, der sich selbst getötet hat, kein jüdisches Begräbnis gibt. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, ein Selbstmörder, wie ein Selbstmörder angesehen wurde, wie Judas dann angesehen wurde, als er sich erhängt hat, dann ist es für uns, glaube ich, verständlicher, dass man, als sie ihn gesehen haben, der hängt da am Baum, dass sie nicht sehr sorgfältig mit ihm umgegangen sind. Also nicht sorgfältig seinen Leichnam abgenommen haben, sondern die haben ihn losgeschnitten vermutlich und dann ist er runtergefallen auf die Erde. Und dann ist wohl das passiert, was Petrus beschreibt. Und dann hat man ihn entsorgt, nicht auf einem normalen Friedhof, sondern auf dem Friedhof für Fremde, den sie von seinem Geld gekauft haben. Also kein Unfall, sondern Selbstmord. Und damit hängt die Antwort auf diese zweite Frage zusammen. Judas hat doch bereut, ist er im Himmel? Und da muss ich sagen, das ist eigentlich egal, was ich jetzt sage. Es ist egal, zu welchem Ergebnis wir jetzt kommen, weil wir nicht die Entscheidung treffen. Der Richter darüber, über Judas und über uns, das wird Jesus Christus sein. Trotzdem will ich aus dem Grund darauf eingehen, weil es sein kann, dass jemand von uns in eine ähnliche Situation kommt, wo er denkt, ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich habe jetzt was getan, was so schlimm ist, das kann ich nicht mehr gut machen. Man sieht Schuld, sieht die Auswirkungen auf andere und ist verzweifelt und denkt dann vielleicht, ich mache es wie Judas. Und das wäre ein tragischer Fehler, denn ich meine, dass Judas nicht gerettet ist. Und warum ich das meine ist, schauen wir uns an, was Judas erkannt hat. Was hat er erkannt? Also ein Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn die Tat. Also er hat bereut. Er brachte den hohen Priestern, den Ältesten, die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt. Das hat er gesehen. Ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert. Also er hat seine Tat erkannt und hat sie bereut. Ist damit die Sünde weg? Wenn man seine Sünde erkennt und bereut, ist sie dann weg. Zu Gott in den Himmel kommt man nur, wenn Sünde weg ist. Gott kann mit Sündern nicht Gemeinschaft haben, weil es so ein heiliger Gott ist. Wenn Sünde nicht vergeben ist, kann man nicht in den Himmel kommen. Das ist eine ganz einfache Tatsache, die die Bibel ganz oft beschreibt. Was hätte Judas tun müssen? Er hätte seine Sünde Gott bekennen müssen. Nicht den hohen Priestern sagen oder selber erkennen, ich habe gesündigt, sondern er hätte sie Gott bekennen müssen und hätte Gott um Vergebung bitten müssen. Und dann hätte er die Vergebung annehmen können. Nichts davon lesen wir bei Judas. Im Gegenteil, er hat noch eine weitere Sünde dazugefügt. Er hat gemordet, sich selbst getötet. Und dazu muss ich jetzt nochmal auf diese Einstellung, die man zu Selbstmord hat, jetzt in der Kirche zu sprechen kommen. Die Einstellung zum Selbstmörder hat sich gewandelt. Also wie gesagt, ein Selbstmörder wird bei uns ganz normal auf dem Friedhof beerdigt, aber die Tat an sich wird immer noch als Sünde gesehen. Die evangelische Kirche formuliert es wie folgt: In der evangelischen Kirche ist die Verurteilung der Tat eindeutig und klar, aber die Verurteilung des Täters ist im Grunde ausgeschlossen. Das bedeutet, ein Selbstmörder, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Wie gesagt, wir sind nicht die Richter. Ich kann jetzt sagen, wenn einer dermaßen verzweifelt ist, kann ich nicht sagen, und du bist jetzt schuld, dass du das tust. Oder ich kann ihn nicht verdammen, soll ich nicht. Aber die Tat an sich, Mord, du sollst nicht töten. Das ist deutlich etwas, was Gott nicht gefällt. Also Gott weiß und Gott wird beurteilen, aus welchen Gründen es zu einem Suizid kommt. Aber Fakt ist, Suizid selbst ist Sünde. Judas hat, ihm war es klar, ich kann vor Gott nicht bestehen mit meiner Sünde und deswegen seine Verzweiflung. Und eigentlich hat er erlebt, dass Jesus gern vergibt. Er war 3 Jahre mit ihm unterwegs. Aber das hat er nicht glauben können und hat die Vergebung nicht angenommen. Hat sich getötet, ist nicht im Himmel. Folgende Aussage von Jesus meine ich, dass da deutlich ist. Er hat mit seinen Jüngern über den himmlischen Vater geredet und über Judas, Johannes 17, Vers 12. Hier steht's: Solange ich bei ihnen war, also das ist ein Gebet, das hohe priesterliche Gebet von Jesus, solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren. Keiner? Außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Jesus sagt, der Sohn des Verderbens ging verloren. Aber wie gesagt, das ist kein wichtiger Punkt, das hat Gott zu entscheiden. Wichtig ist, dass wir nicht diesen Fehler machen, dass wir nicht das als Option irgendwo im Hinterkopf haben, wenn alle Stricke reißen, bringe ich mich um und ich habe es hinter mich. Haben wir nicht. Das hätten wir nur, wenn es nach dem Tod nicht weitergehen wird. Aber wir werden vor Gott stehen, vor dem Richter stehen und dann wird beurteilt werden. Von daher ist es kein gangbarer Weg für niemand und für Christen schon gleich gar nicht. Der Teufel hat freie Einfahrt in sein Leben gehabt, sodass er Jesus verraten hat. Die Einfahrt war geöffnet, weil er Sünde geduldet hat in seinem Leben, weil er die Diebstähle nicht bereut hat und nicht bekannt hat. Und ich würde mir so wünschen, dass kein einziger von uns hier verloren geht, dass jedem von uns klar ist, dabei sein, ich kann seit 1956 dabei sein oder in unserem Fall seit 1985 dabei sein, das ist nicht alles. Wir wollen eine biblische Sicht auf unser Leben und auf unsere Gemeinde haben. Wir wollen sein, wo Gott wohnt. Deshalb ist Gemeinde für mich das Wichtigste, nicht weil es mir was nützt, sondern weil mein Herr da daheim ist. Und wir wollen den Fehler von Judas nicht wiederholen, sondern zumindest deswegen ist das so kostbar und so wertvoll, dass wir jeden Sonntag bei der Mahlfeier das zum Anlass nehmen und uns prüfen. Habe ich die Einfahrt aufgemacht, eventuell, für den Teufel? Und wenn wir was bewusst erkennen, dann lasst es uns bekennen und lasst es uns vergeben, damit die Einfahrt geschlossen bleibt. Und damit dann für uns das gilt, wie für die anderen Jünger, keiner von ihnen ging verloren. Ich möchte gerne noch eine ganz kurze Zeit der Stille, wo jeder von uns nochmal hört, ob Gott ihn speziell anspricht. Falscher Grund fürs Dabeisein, freie Fahrt und diese Tatsache, Gott sieht alles im Voraus. Gott kennt uns so gut, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Lasst uns still werden und ich werde dann mit einem lauten Gebet abschließen. Vater, dein Wort ist Licht auf unserem Weg. Wir müssen nicht im Dunkeln durch das Leben tappen und wissen nicht genau, wie geht's weiter und was soll es und was ist das Ziel, was ist der Sinn, sondern dein Wort gibt uns Licht. Und danke für das, was du hast aufschreiben lassen in deinem Wort über Judas, was wir da gelesen haben und was uns Mahnung ist und Warnung. Und vor allem danke, dass du ein Gott bist, der sieht, der uns kennt, der nicht weit weg ist, sondern der in unserem Herzen sein will, Wohnung in uns nehmen will.